Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist. Apolut.
500 Jahre kapitalistische Entwicklung und Globalisierung. Wo stehen wir heute? Welche Rolle spielen die Intellektuellen für die Legitimierung des kapitalistischen Systems? Was bedeutet links und rechts heute noch? Warum drängt der Kapitalismus immer wieder zum Kriege? Darüber und über viele weitere Fragen und Aspekte spreche ich heute mit Professor Dr. Kees van der Peil.
Im Gespräch.
Professor Dr. Kees van der Peil, 1947 in Dordrecht, Niederlande geboren, war bis 2019 Professor für internationale Beziehungen an der University of Sussex. Umfassende Studien über transnationale Klassen und globale politische Ökonomie waren sein Forschungsschwerpunkt. Er ist Autor einer Vielzahl von Büchern in Deutschland, als eines der letzten Bücher erschienen in deutscher Sprache, Der Abschuss, Flug MH17, die Ukraine und der neue Kalte Krieg. Als Antikriegsaktivist ist er derzeit unter anderem Mitarbeiter im niederländischen Wachsamkeitskomitee gegen die Wiederkehr des Faschismus. Kees, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Gespräch.
Ja, danke Uli, danke für die freundliche Einführung.
Kees, ich übertreibe nicht, wenn ich dich als einen der führenden Intellektuellen Europas bezeichne, was die Entwicklung des Kapitalismus anbelangt. Und wenn du, auch wenn die Frage etwas vermessen ist, wenn du 500 Jahre kapitalistischer Entwicklung kurz zusammenfassen müsstest, wie gesagt, sofern das überhaupt geht, welche wichtigsten Entwicklungsstufen würdest du nennen? Denn kapitalistische Entwicklung und Globalisierung lassen sich ja nicht voneinander trennen. Ab welcher Zeit können wir etwa von einer sich selbst tragenden kapitalistischen Entwicklung sprechen?
Naja, das ist natürlich eigentlich von der Zeit der industriellen Revolution in England. Aber diese industrielle Revolution war schon basiert auf eine weltweite Verbreitung der europäischen Einfluss und eigentliche europäische Ansiedler in Nordamerika und Australien und so weiter, wobei eine Art evolutionärer Prozess sich entwickelt hat. Man muss dabei bedenken, dass um 1600 ein Fünftel der Weltbevölkerung aus Europäer bestand, also weiße Kaukasier, ein Fünftel. Im Jahr 2000 waren das gerade ein Drittel. Also es hat eine relative Ausrottung von Nicht-Europäern gegeben. Und das ist eine wichtige Voraussetzung der Möglichkeit, um eine eigentliche kapitalistische Entwicklung in Gang zu setzen.
Das heißt, die Europäer haben die indigenen Völker massakriert und haben sich dann an die Spitze der Hackordnung gesetzt. Ja, kann man das so sagen?
Kann man das sagen. Es gibt natürlich auch ein sogenannter Sozialdarwinismus, wobei man sagt, ja, das ist, weil die Europäer überlegen sind. Aber ich würde sagen, sie waren nur mehr gewalttätig und mechanisiert. Und die Gewalttätigkeit wurde auch mechanisiert. Und diese Kombination von Faktoren, die hat zu dieser Ausrottung geführt. Also das ist, die erste Phase. Und dann mit der industriellen Revolution bekommen wir den eigentlichen Kapitalismus. Und die ist basiert auf der Import von Wolle, der Import von Baumwolle aus Amerika, von
Rohrzucker.
Ja, viele andere Sachen, die dank dieser gewalttätigen Verbreitung europäischer Einfluss alle nach England fließen konnten. Also das ist sehr wichtig. Aber als einmal der Prozess dieser Industrialisierung sich entwickelt, dann können wir sagen, dass im 20. Jahrhundert sich eine Intensivierung der industriellen Entwicklung aufzeichnet. Das ist dank der das Aufkommen der Arbeiterbewegung. Die resultiert in einer Art Klassenkompromiss und man kann eigentlich sagen, dass in dem 20. Jahrhundert, es gab natürlich auch die Weltkriege, aber im 20. Jahrhundert hat dennoch der Kapitalismus eigentlich am besten funktioniert, weil es diesen Klassenkompromiss gab. Also das brach einen gewissen Wohlstand für die Arbeiter im Westen. Natürlich würde ein Vietnamese sagen, ja, was haben wir davon gesehen? Nur Bomben und Vernichtung. Aber das ist eine andere Geschichte. Nach dieser Periode, die goldene Jahre, wie es hier gesagt wird, in Europa und Amerika und Japan auch.
Nach den goldenen Jahren, nach
dem Zweiten, das ist von Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum 70er Jahre. Ja, diese drei Dezennien hat es einen Wohlstand gegeben in den metropolitanen Gebieten, also das atlantische Gebiet und Japan, Südkorea und so weiter. Danach hat es wieder eine Flucht aus das Klassenkompromiss gegeben. Also die herrschende Klasse hat im Laufe der letzten 60er und 70er Jahre gefühlt, dass die Arbeiterklasse im Westen zu stark wurde, und hat dann das Klassenkompromiss verlassen und die Produktion übergesiedelt nach Nordafrika, nach Asien, China natürlich, nachdem das geöffnet wurde. Also man kann sagen, die ganze Sache ist angefangen mit einer weltweiten Verbreitung europäischer Einfluss. Daraus ist der industrielle Revolution in England möglich geworden. Daraus ist wieder die Periode von relativem Wohlstand in Europa und Amerika möglich geworden. Aber nach 30 Jahren schon, am Ende der gerechnet von dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hat die herrschende Klasse, also das Kapital, buchstäblich den Beschluss gefasst, um sich aus diesem Klassenkompromiss, immer natürlich nur einen relativen Klassenkompromiss, denn die Arbeiterklasse war immer unterlegen, befreit und hat wieder die originale räuberische Situation wiederhergestellt von einer von Europäern beherrschten Weltwirtschaft und Weltkultur und Weltüberlegenheit. Und das dauert beinahe bis heute, denn heute sehen wir natürlich sehr wichtige Verschiebungen, aber vielleicht können wir darüber noch reden.
Ja, aber die amerikanische Kapitalistenklasse hat ja genau denselben Prozess vollzogen wie die europäische Kapitalistenklasse. Nicht zuletzt ist ja auch dann, die chinesische Werkbank für sie entstanden. Ja,
ja, ja, ja. Das ist ein Beschluss der Amerikaner selbst gewesen. Also es waren nicht die Chinesen, die warten, um die Werkstätte der Welt zu werden. Sie sind ausgewählt worden von den wegen ihrer niedrigen Löhne und so weiter.
Ja, ja. Case, in deinen Schriften Ich habe hier so ein paar Bücher von dir vorliegen, die habe ich vor einiger Zeit antiquarisch erworben, denn die Bibliotheken werden ja immer weiter gesäubert von interessanten Büchern hier zum
Ja.
Beispiel, nicht? Du siehst auch hier noch das Bibliothekszeichen
Ja.
hier unten. Das heißt, ich habe dieses Buch nicht geklaut aus irgendeiner Bibliothek, sondern das habe ich ganz regulär als antiquarisches Buch
Okay.
erworben, wie die anderen auch. Und hier habe ich den ersten Band nicht von bekommen. Da habe ich nur den zweiten und den dritten bekommen von diesem Werk hier.
Okay.
Dann habe ich hier in diesem exzellenten Buch hier noch gestöbert.
Ja.
Das ist aus 2014 gewesen. Dann hast du vor gar nicht langer Zeit aber in niederländischer Sprache dieses Buch hier
Ja,
aufgesetzt
über Ukraine, ja.
über die Tragödie der Ukraine. Dann hatten wir vorhin oder hatte ich vorhin schon genannt das Buch MH17. Das ist ja auch in deutscher Sprache erschienen. Und dann hast du hier auch in deutscher Sprache publiziert, Die belagerte Welt,
Ja,
dieses Buch.
das ist
Also
Pandemie.
das bezieht sich ja auf diese Plandemie,
Ja.
auf diese staatsterroristische, international ausgerollte Plandemie.
Ja, richtig.
Also alles super spannende Bücher, die im deutschen Raum ja nicht so verbreitet sind, wie sie verbreitet sein sollten.
Okay, danke.
Kees, in deinen Schriften hast du die absolute Dominanz und Hegemonie des angelsächsischen Kapitalismus und seine Tiefendurchdringung bis in die Kapillare der westlichen Gesellschaften herausgearbeitet. Und dabei spielt die Weltbeherrschungsobsession der Seemacht gegen die Landmacht eine ganz wichtige Rolle, aber auch die ideologietriefende Wissenschaft. Da gehst du ja in einem dieser Bücher sehr, sehr ausführlich drauf ein. Die ideologietriefende Wissenschaft, die die Köpfe der Menschen beherrscht. Könntest du dazu was sagen, bitte?
Ja, naja, die Engländer haben, wie ich schon sagte, mit ihrer industriellen Revolution, aber auch mit ihrer weltweiten Machtposition, mit als sehr wichtiges Teil die Ansiedlung über See. Ja, die Möglichkeit eines Landes, um einen Teil seiner Bevölkerung abzuführen zu anderen Stellen, ist ein sehr wichtiger Grund für den Erfolg, den sie gehabt haben. Und England war einfach der erste Staat, wo sich eine Privatisierung der Wirtschaftsverhältnisse durchgesetzt hat. In England hatte man die gemeinschaftlichen Grundstücke, die sogenannte Commons. Und die Commons, das waren die Grundstücke, die jedermann benutzen konnte innerhalb der feudalen Verhältnisse. Und Landherren sind dann haben angefangen, kommerziell zu denken und gesehen, dass es möglich war, statt die Bauern auf ihre Grundstücke Schäfe zu halten für den
Schafe, ja.
Wollexport. Und wie Thomas More, der damaligen Kanzler von König Heinrich VII., sagte, England ist das einzige Land in der Welt, wo das Schaf ein Mensch essen kann. Denn die Leute wurden vertrieben und wurden vergrannt. Sie wurden aus ihrer normalen Lebensweise gestoßen und waren dann verfügbar als Arbeitskraft, Lohnarbeiter. Und das ist natürlich ein Prozess gewesen von Jahrhunderten. Und nur am Ende der englischen Bürgerkrieg, am 17. Ende des 17. Jahrhunderts, hat sich wirklich die Basis für kapitalistische Verhältnisse, Kapital gegenüber Lohnarbeit, gebildet, die dann in der industriellen Revolution benutzt werde, mit sehr großem Erfolg. Immer muss man dabei sagen, dank der erstmalige Eroberung der Rest der Welt, die natürlich nicht nur von den Engländern gemacht wurde, aber auch von den Holländern, den Spaniern, Portugiesen und so weiter. Also England hatte einfach das Vorteil, die Erste gewesen zu sein. Alle anderen Staaten, alle anderen Gesellschaften, sollte man sagen, mussten sich dieselbe Wandel mussten dieselbe Wandel durchmachen, um sich zu widersetzen gegen eine Kolonisierung durch England. Das England ist immer am meisten interessiert gewesen in das Erobern von Ländern, die keine eigene Industrie hatten.
Ja.
Und wo die Industrie war, wurde sie wegkonkurriert.
Um dort dann Plantagen Society und Plantagen Economy zu etablieren. Ja,
richtig, ja? Man kann das schon sehen in die frühen Verhältnisse zwischen England und Amerika.
Ja.
Was aus diesem englischen Bürgerkrieg, die beinahe den ganzen 17. Jahrhundert gedauert hat mit Unterbrechungen, hervorgekommen ist, ist eine sehr spezifische Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Die Gesellschaft reguliert sich selbst durch das Gesetz und Recht, alle Art juristische Prozeduren. Der Staat ist, als einmal diese Verhältnisse geschaffen worden sind, der Staat tritt zurück, aber ist auch ein sehr starker Staat, die mit Waffengewalt sowohl die eigene Bevölkerung als die überseeische Herausforderungen gegentritt.
Also der Staat als Komplize der ganzen Kapitalorganisatoren.
Richtig, richtig. Es gibt eine sehr subtile sehr subtiles Gleichgewicht zwischen Staat und selbstregulierende Gesellschaft. Und das hat dieses ganze Jahrhundert gedauert, bevor sich dieses spezifische Gleichgewicht gebildet hat. Und dann hat es auch noch, nach dem englischen Bürgerkrieg, hat es den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegeben und den amerikanischen Bürgerkrieg. Und nur dann wurde im ganzen atlantischen, englischsprachigen atlantischen Raum sich diese Staatsform, diese liberale Staatsform, richtig durchsetzen.
Keyes, in deinen Schriften taucht der Begriff des organischen Intellektuellen immer wieder auf. Und dieses ganze System, was du jetzt hier in groben Zügen skizzierst, kann ja nur funktionieren, wenn die entsprechenden Funktionseliten mitmachen, wenn sie sogar eine ganz hervorragende Position bekleiden. Und ansonsten wäre das gar nicht denkbar.
Ja.
Das heißt also, welche Rolle spielen diese Funktionseliten, diese organischen Intellektuellen für den Erhalt des kapitalistischen Systems, für die Stabilisierung des kapitalistischen Systems?
Ja, naja, man kann eigentlich sagen, dass jede Klassengesellschaft immer solche Intellektuellen braucht. Es gibt schon das Beispiel von Cicero im alten Rom. Und Cicero, der dachte für die Patrizier. Also die Patrizier im alten Rom hatten in Cicero eine sehr begabte Redner und Schriftsteller, die Möglichkeit hatte, um die Idee, die von ihnen erwünscht wurden, um die in überzeugende Form zu präsentieren. Und der englische Bürgerkrieg, die ich schon nannte, wo die Grundlagen des liberalen Kapitalismus ausgearbeitet wurden, die wurde begleitet von das Auftreten von John Locke. Und John Locke war auch ein sehr begabter Sprecher sozusagen für die aufkommende kapitalistische, man sollte sagen, kommerziell denkende Klasse in England. Und heutzutage natürlich haben wir Figuren wie, sagen wir, Samuel Huntington. Aber es gibt auch eine Sozialisierung von dieser Funktion. Das heißt, dass wenn wir heute wissen wollen, wie die welche Leute die organische Intellektuelle der heutigen kapitalistischen Klasse sein, dann schauen wir nicht mehr an Einzelfiguren, dann sehen wir die Sozialisierung, die dazu geführt hat, dass man die Think Tanks, die Denkfabriken, ja, und die dabei gehörende Zeitschriften, aber auch die Universitäten, insoweit sie noch funktionieren als authentische Stellen, wo nachgedacht wurde. Ja. Aber die Heritage Foundation, die Gruppen wie Bilderberg, Trilaterale Kommission, das sind eigentlich kollektive organische Intellektuelle. Und organisch, das heißt, sie funktionieren als einem Organ der aufkommenden Klasse. Es ist immer der aufkommende Klasse, denn wenn die Klasse niedergeht, dann werden die Intellektuellen auch verstreut und fallen zurück zu einer Position von traditionellen Intellektuellen. Das heißt, ja. Originaldenker sozusagen. Ein organischer Intellektueller muss sich dabei dazu beschränken, dass nur die für die aufkommende Klasse wichtige Sachen ausgearbeitet werden und propagiert werden. Es ist eigentlich mehr ein Propagandist als ein Intellektueller natürlich. Das war schon so bei John Locke. Cicero weiß ich nicht, aber bei Locke war das so und das war auch so bei Huntington, bei Zbigniew Brzezinski, der Berater von Präsident Carter und so weiter.
Ja, und wenn man sich aber die heutige Situation ansieht, dann kommt man ja immer mehr zu der Einschätzung, dass diese organischen Intellektuellen überall sitzen, ja nicht nur in den Zeitungen und Zeitschriften, im Fernsehen und so weiter, in den politischen Stiftungen. Du hast die überall. Also die sind tatsächlich wie das Schmiermittel einer Maschine. Anders funktioniert das alles gar nicht.
Ja, richtig, richtig. Und dabei sollte man auch noch sehen, dass es die Geheimdienste sind, die dabei auch eine Rolle spielen. Denn wie oft gesagt sind die Geheimdienste heute am meisten damit beschäftigt, um das Denken der großen Masse von den Menschen zu beeinflussen. Sie sind nicht damit beschäftigt, um Leute zu ermorden, obwohl das auch geschieht. Aber das Wichtigste ist, die Zeitungen zu beeinflussen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die ganze Öffentlichkeit einzurichten in eine Weise, die am besten die Kapitalinteressen dient,
würde ich sagen. Ja, und die gehen ja so weit, ich weiß nicht, ob du dieses Buch von dem Jonas Tögel kennst über die kognitive Kriegsführung. Die gehen ja bis zur kognitiven Kriegsführung.
Ja, ja. Naja, das ist ein sehr guter Terminus, um das zusammenzufassen.
Ist aber eigentlich die brutalisierte Form, was anderes ist das gar nicht mehr. Ist ja eine hochgradig brutale Form der Indoktrination und der Beeinflussung des menschlichen Denkens,
ja, ja.
Um sie bei der Stange zu halten, damit dieses kapitalistische System aktueller Prägung so weiterlaufen kann.
Ja, und dabei wird eine ganz künstliche Wirklichkeit kreiert. Also die Leute leben sozusagen in einem Universum, wo die Fakten gar nicht mehr stimmen mit was wirklich geschieht. Also wir haben eine Pandemie, die verursacht wurde durch eine Fledermaus in China. Wir haben eine Bedrohung durch Putin, die natürlich der Teufel in Person ist. Und so gibt es noch eine Reihe von Erscheinungen, die Erscheinungen sind, nur weil sie propagiert werden auf täglicher Basis.
Aber spannend ist doch, Kees, dass so viele Menschen, aus welchen Gründen auch immer, auf diesen ganzen Irrsinn hereinfallen und dann auch letztendlich zu Trägern, mit zu Trägern dieser ganzen Entwicklungen werden.
Ja, das ist so, das ist richtig. Und das kommt meiner Meinung nach durch das Versagen von der früheren Organisationen der Bevölkerung. Die Bevölkerung hatte sich im 20. Jahrhundert oder 19. schon organisiert in Gewerkschaften, in sozialistische politische Parteien, und die waren die kollektive organische Intellektuelle für diese unterworfene Klassen, sagen wir. Und die organischen Intellektuellen haben gerade ihre Rolle aufgegeben in der Periode von diesem Klassenkompromiss. Das ist auch wichtig, um zu sehen. Es gab einen Klassenkompromiss in der Periode, sagen wir, ja, am Höhepunkt war das Ende der Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre. Und in dieser Periode von Klassenkompromiss hatten die, sagen wir, linke Kräfte auch weitgehend ihres intellektuelle Erbe aufgegeben, zugunsten von der Ausarbeitung dieses Klassenkompromiss. Also man redete über einige Prozente, besser Lohn und so weiter, aber vergaß, dass es ein grundlegendes Verhältnis im Kapitalismus gibt, wobei Ausbeutung das the name of the game ist. Es ist eine Grundart von gesellschaftlichem Verhältnis, wobei die unterliegende Gruppe auch in ihrer Position gehalten werden. Und statt das durchzutheoretisieren und weiterzuentwickeln, was eine intellektuelle Aufgabe wäre, haben sie sich nur vertieft in der technischen Details des Klassenkompromisses. Und dort ist meiner Meinung nach die Erosion begonnen von intellektuellen Positionen, wobei der Marxismus ist vergessen worden, dabei ist die Kampftradition ist losgelassen, denn es waren nur Verhandlungen, Lohnverhandlungen und so weiter. Man hat auch den Anti-Imperialismus aufgegeben, und alle diese Sachen haben dazu geführt, dass letztendlich die Bevölkerung heute keine Organisationen mehr hat, die für sie denken. Auch natürlich die Kirchen und andere traditionelle Organisationen, wo man noch eine moralische Rolle sich vorstellen kann, die haben weitgehend versagt und nicht mitgeholfen, um die Leute zu helfen, sich gegen die falsche Wirklichkeit, die uns täglich vorgesetzt wird, zu verwehren.
Ja, also da ist ja dann die Frage, wieso haben die da alle mitgemacht?
Ja, das ist eine Mischung von, es ist immer so gewesen, dass man von einer einzigen Arbeiterfamilie nicht erwarten konnte, dass die nach Rückkehr zu Hause, nach einem schweren Arbeitstag, eine Studie der Gesellschaft macht und der Weltverhältnisse und so weiter. Das wurde getan, und das ist dasselbe wie mit den organischen Intellektuellen der herrschenden Klasse. Das wird getan von Spezialisten. Und die Spezialisten waren die Gewerkschaften und die ursprünglich sozialistische Arbeiterparteien. Als die diese Sache aufgaben, als sie damit aufhörten, um diese Rolle zu spielen, waren die Leute eigentlich überliefert worden an der Tagesschau und an den Zeitungen und so weiter. Und die sind mehr und mehr unter Kontrolle der herrschenden Klasse gekommen. Du weißt, wie all diese Zeitungen gekauft worden sind, konzentriert sind in Media, Imperien und so weiter. Also man kann nicht, die wirkliche Verantwortung ist bei den ursprünglich linken Kräften. Aber man muss auch wieder begreifen, dass die ursprünglich linken Kräfte natürlich nicht in einer abstrakter Weise links bleiben konnten, als die wirkliche Aufgabe war, um innerhalb des Klassenkompromisses des zweiten Hälfte der 20. Jahrhunderts die Details dieses Klassenkompromisses, Produktivitätssteigerung, Lohnsteigerung und so weiter, um da in alle Energie zu stecken.
Ja.
Es gibt objektive Faktoren, die es begreiflich machen, warum die Linke aufgegeben haben. Aber das macht es nicht weniger ein Skandal, dass sie es aufgegeben haben.
Ja, und sagen wir mal, den letzten Kick in dieser ganzen Transformation hat ja letztendlich gebracht die Wende 1989-90.
Ja.
Den Zusammenbruch der UdSSR, dann nahm die kapitalistische Globalisierung nochmal so richtig Fahrt auf, befreit vom real existierenden Gegenmodell, wie gut oder schlecht das auch immer gewesen ist, Sozialismus, Kommunismus.
Ja.
Und ja, danach hätte sich ja die Welt eigentlich in eine positive, friedliche, freiheitliche, auf der Grundlage von Völkerverständigung basierender Idee entwickeln können. Aber das wollten die ja nicht.
Nein, nein.
Genau das Gegenteil haben sie ja gemacht. Und wenn wir uns heute die westliche Welt ansehen, das ist ja, man glaubt es eigentlich nicht, wenn man diese Talfahrt an gesellschaftlicher, politischer, kultureller Entwicklung sieht. Und
Es ist eine Kriegsmaschine. Und auch das ist wieder begreiflich aus der Geschichte, wenn man sieht, dass der real existierende Sozialismus zerschlagen worden ist durch einen Waffenwettlauf. Und dann kann man sich vorstellen, dass nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems und auch, vergessen wir nicht, auch alle Staaten, die ihre Souveränität dankten an das Bestehen eines Sowjetblock und so weiter, dass diese Maschine von westlicher Seite einfach weitermacht. Also von westlicher Seite wird einmal die originellen Imperialismus fortgesetzt, weil man natürlich nicht erwarten kann, dass ein sehr hochentwickelt, überentwickelter militärindustrielles Komplex zu den Konklusionen kommt, beschließt, dass es eigentlich gelaufen ist und dass man heute friedlich für den Frieden arbeitet. Das ist nicht möglich. Ja. Sie denken in eine gewisse Richtung und diese Richtung wird fortgesetzt. Daher Ausbreitung der NATO und Provokation von Russland, sobald es sich wieder anfing, ein wenig zu erholen. Erniedrigung unter Jelzin.
Ja. Aber ich meine, der sowjetische Sozialismus, Kommunismus ist ja nicht nur durch die externen Kräfte des Westens zusammengebrochen, sondern zum Teil ja auch an seiner eigenen, ich will mal sagen, gerontokratischen, nach innen diktatorischen Selbstorganisation. Und das ist ja sind ja zwei Kräfte, die da zusammengespielt haben und dann letztendlich diesen Kollaps verursacht haben, oder?
Ja, ja. Damit bin ich ganz. Man muss auch sehen, dass ich denke immer an Rosa Luxemburg, als die russische Revolution im Oktober 1917 stattfand, sagte sie gleich, dass die Mangel an Demokratie in der Partei, der Beschluss, um Georgien und Ukraine und so weiter ihre eigene Staat zu geben innerhalb der Sowjetunion und die Beschluss, um die Bauern ihr eigenes kleines Grundstück zu geben, dass das Fehler waren, für die eine sehr schwere Preis bezahlt werden sollte, später. Und das ist exakt, was geschehen ist. Nur muss man sagen, das, was Rosa Luxemburg natürlich selbst gemacht hat, neben dieser diese hervorragende Kritik, selbst war sie nicht imstande, mit Liebknecht und die anderen Revolutionären in Deutschland, um sich durchzusetzen und eine Alternative zu bilden.
Im Gegenteil. Ja, weil damals schon die Mehrheitssozialdemokratie mehr oder weniger auf demselben Trip war wie heute.
Ja, richtig, richtig. Und auch die Ermordung von, das ist eine interessante Geschichte, die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war unter der Verantwortung der damaligen sozialdemokratischen Kriegsminister.
Ja, genau.
Es ist unglaublich, dass in den 20er Jahren ist noch eine offizielle Untersuchung gewesen, hat stattgefunden nach der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht. Aber das hat kein Resultat und natürlich in 1933 sind die Faschisten an die Macht gekommen. Aber in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg ist noch ein Beschluss gefasst von der Bundesrepublik, dass die Ermordung von Rosa Luxemburg und Liebknecht in den Umständen gerechtfertigt war. Das ist so unglaublich, ja?
Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und letztendlich ist ja auch die gescheiterte Revolution, wie soll ich es sagen, die Folgen schleppen sich bis heute durch.
Richtig, richtig. Und so sollte man eigentlich die ganze Geschichte sehen, dass man nicht es so vorstellt, als ob jeden Tag die Menschheit sich einen neuen Beschluss macht, wie wir weitermachen. Denn wie wir weitermachen, ist schon sehr weitgehend entschieden worden von den früheren Entwicklungen und die Strukturen, die sich innerhalb dieser Entwicklungen gebildet haben. Du nanntest schon die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie, die dem Kriegsbudget zugestimmt hat in 1914, hat eigentlich von dann an immer die Rolle gespielt von, was sollen wir sagen, Verräter von der eigentlichen Sache, aber denn die eigentliche Sache besteht nicht ohne die Mehrheit der Bevölkerung, also auch nicht ohne die Sozialdemokratie.
Ich glaube, es ist ein amerikanischer Präsident, der hat mal gesagt, in der Politik geschieht nichts, was nicht zuvor auch so geplant war. Und das zeigt ja eigentlich auch immer, wie langfristig wir eigentlich denken müssten. Denn alles das, was sich da jetzt auch heute an Katastrophen entfaltet, ist ja im Grunde genommen schon geplant worden vor Jahrzehnten.
Ja, da bin ich skeptischer, denn Das Vermögen, um wirklich zu planen, was geschieht, natürlich, man kann sich vorstellen, dass die Machthaber nicht einige Tage pro Jahr in, sagen wir, Bilderberg und dann wieder in der Trilaterale Kommission und dann wieder in andere solche Gesellschaften zusammenkommen, als sie die Pläne schon hatten. Sie müssen zusammenkommen, weil es immer unvorhergesehene Sachen gibt, Entwicklungen, die niemand vorhergesehen hat. Denk an Trump. Natürlich basiert er nicht als Person, aber das ganze System, das heute in Amerika an der Macht ist, basiert er auf Studien, die schon sehr früh gemacht worden sind, namentlich in der Heritage Foundation. Die haben gesagt, wir müssen die amerikanische Wirtschaft abschotten von der Außenwelt und Schritte machen, wie zum Beispiel die Investition, die von Taiwan Semiconductor Gesellschaft gemacht worden ist im letzten Monat März. Eigentlich kann man sagen, dass die Chips-Fabrikation von Taiwan übersiedelt nach den Vereinigten Staaten, sodass man Taiwan im Notfall vernichten kann, ohne keine Chips mehr zu haben. In diesem Sinne wird geplant und wird Fürsorge gemacht. Aber wie das alles auspackt, ist natürlich ganz unsicher. Man, wenn man denkt an die idiotische Zölle, die heute aufgeworfen worden sind gegenüber China, 245%, 45%. Ja, was soll da von der Auskunft sein? Wie das ausgeht, das wissen wir nicht. Und das kann niemand planen. Nur dass eine chaotische Situation näher kommt.
Ja. Aber das Chaos haben sie ja eigentlich schon sehr, sehr weit vorangetrieben im Rahmen dieser Corona-Nummer, im Rahmen der Corona-Operation. Das war ja, wenn man sich das anschaut, aus meiner Sicht vielleicht eher so eine Art Vorspiel zu dem, was da noch alles kommen könnte und was sie vielleicht vorhaben.
Ja.
Wie würdest du das einschätzen? War das schon so eine Militärnummer, die sie ausgerollt haben, quasi wie so ein Großmanöver nach innen gegen die Bevölkerung, gegen die Völker, um denen schon mal zu zeigen, was noch alles kommen würde?
Ja, naja, ob es so ausgedacht worden ist, weiß ich nicht, aber man hat dazu benutzt die Möglichkeit, um biologische Kriegsführung einzusetzen. Und die wurde natürlich auch eingesetzt. Ich habe selbst gehört, dass einer der Gründe, warum die Russen im Februar 2022 in die Ukraine eingezogen sind, ist, weil es dort und auch in Georgien amerikanische Labors gab, wo diese Biowaffen entwickelt wurden. Die bulgarische Journalistin Gaitan Sheva, die hat dabei eine gewaltige Rolle gespielt, um das alles nach außen zu bringen. Aber wie das zusammenhängt mit dem Angriff auf die eigene Bevölkerung, das weiß ich nicht ganz sicher, aber es ist klar, dass dabei auch sehr ausgearbeitete Ideen von psychologische Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung, also Angstpolitik, das wurde im Laufe der 90er Jahre von Leuten wie Philipp Selikow zum Beispiel, der Mann, der auch das 11. September Rapport redigiert hat und andere wichtige Rolle gespielt hat, aber schon in den 90er Jahren hat er eine Konferenz geleitet, wo die Idee lanciert wurde von einer Angstpolitik, denn nur auf diesem Grund würde es möglich sein, um die Bevölkerung an eine Art Mythos zu koppeln, womit dann, weil es kein materielles Klassenkompromiss mehr gäbe in der heutigen kapitalistischen Verhältnis, dann ist es alles degradiert zu Räuberei und nicht mehr wirkliche Produktionsökonomie. Bei uns. Und er hat das ausgedacht und ich denke, dass damit auch die Möglichkeit vorhergesehen wurde, um eine Art Krieg gegen die Bevölkerung zu führen. Aber man muss auch sehen, dass das eigentlich missgelungen ist. Natürlich hat man dramatische Folgen
produziert.
Aber ohne ein integrales Resultat hervorbringen zu können.
Ich habe es
nicht geglaubt.
Aber ist das richtig, was du da sagst? Sie haben doch ein exzellentes Resultat für sich erzielt, nämlich eine gigantische Billionenverschuldung erzeugt.
Ja.
Sie haben unter dem Gesichtspunkt des räuberischen Kapitalismus oder des räuberischen Finanzkapitals haben die doch ein wunderbares Ergebnis erzielt. Sie haben die Bevölkerung irre gemacht. Sie haben den Klein- und Mittelstand ruiniert und die großen Assets dann oder das, was übrig blieb, haben die Großen übernommen und die Kleinen, dieses Kruppzeug sollte sowieso weg. Also da würde ich dir nicht ganz zustimmen, denn die haben doch, also es ist ein super Ergebnis. Ja. Darüber hinaus, Kees, darüber hinaus haben sie doch noch ja nicht nur die Angst in die Gesellschaft katapultiert, sondern sie haben doch auch exzellent trainiert den Ausnahmezustand. Ja. Das ist doch für sie exzellent gelaufen eigentlich. Ja, oder ja. Was hätten die denn mehr noch erreichen können im Rahmen dieser Operation?
Na ja, man hatte gehofft, die ganze Bevölkerung inokulieren zu können, impfen zu können. Und ja. Das ist nicht gelungen. Und diese Impfung ist wirklich ein Mordwaffen. Und als das nicht universell eingesetzt wird, dann ist die Disziplinierung inkomplett. Also es gibt noch immer, aber sonst hast du recht. Natürlich ist es gelungen im Sinne von Erreicherung der Reichsten und so weiter. Aber es ist auch ein Schritt in Richtung einen weiteren Chaos, wo die Beherrschung schwieriger werden wird. Ich denke, dass es, man hat zuerst versucht, eine neue Pandemie, Affenpocken, Hühner, Grippe und so weiter. Aber ja. Ich denke, dass man eingesehen hat, dass die Bevölkerung darin nicht mehr mitgeht. Und daher ist beschlossen worden, dass vielleicht ein wirklicher Krieg, der nicht abhängig ist von Lügen und von fantasierter Wirklichkeit, aber ein wirklicher Krieg, wo die Bomben fallen, eigentlich die beste Angstpolitik ist. Denn dann braucht man weniger Propaganda zu machen, man braucht nur zu sagen, dass die andere Seite richtige Teufel sind. Und
das ist ja schon ein Teil der Propaganda. Wenn ich den anderen zum Teufel mache, um meine eigenen schmutzigen Fantasien ausleben zu können, dann ist das doch nichts anderes mehr als Propaganda und Lüge.
Richtig, aber man braucht keine neuen Lügen zu erfinden, um als einmal dieses Bild sich festgesetzt hat, auch die Angst regieren zu lassen. Das ist, denke ich, was heute geschieht. Und das ist auch das Beängstigende von der heutigen Situation, wo sich wiederum keine wirklichen Gegenkräfte mobilisieren, mit denen wir uns solidarisieren können.
Da sind wir wieder bei der Frage eigentlich, welche Rolle hat die Linke eingenommen oder die linken Intellektuellen? Das ist ja ein völliger Kollaps gewesen, den die da hingelegt haben.
Richtig, richtig. Und was sich heute als Gegenbewegung manifestiert, das sind die rechten Populisten. Und ich muss sagen, dass hier in Holland zum Beispiel ein Teil von den rechten Populisten Leute sind, wobei ich beinahe sagen würde, das sieht aus wie die alten Kommunisten. Von Zeit zu Zeit habe ich Vorträge für die lokale Gruppe von dem Forum für Demokratie. Und da muss ich sagen, das fühlt wie die 70er Jahre. Das sind Leute, die sind wirklich in Politik interessiert und so weiter. Aber sie kommen nicht viel weiter als Partei. Warum nicht? Weil sie, wie überall, kriminalisiert worden werden. Gerichtssachen, wie in Deutschland natürlich mit Michael Bauweg, mit
Rainer Füllmich.
Alle diese Leute und auch Ulrike Gerold, die ist auch aus ihrer Arbeit Universität ausgeschmissen worden. Das ist das eine. An anderer Seite werden die populistischen Parteien penetriert. Das heißt, dass zum Beispiel in Italien ist Meloni, die war dann eine Neofaschistin und so weiter, die würde die Massenmigration stoppen und so weiter, aber sie ist gleichzeitig aufgenommen worden in eine von diesen Thinktanks und Planungsgruppen, das Aspen-Institut in Colorado. Eine sehr prestigiöse Gruppe, von denen sie natürlich ihre Ideen auch bekommt. Und ja, ich habe selbst, du hast mir, denke ich, einmal ein Gespräch, ein Video, Geschichte von einer der ehemaligen Finanzsprecher der Allianz für Alternative für Deutschland, wo er zum Beispiel sagt, dass der AfD auch natürlich einerseits noch immer kriminalisiert und unter Verdacht gesetzt wird, aber andererseits auch ihre Führung schon so beeinflusst wird, dass sie mitmacht, wenn es im Notfall zu einer Regierung mit der AfD kommen würde. Und daher, ich habe dann später gehört, dass Alice Weidel zum Beispiel nicht einmal die Mehrheit hatte als eine neue Führung für die AfD. Also das weißt du besser als ich, nehme ich an. Es war eine andere Person, die als der Nummer 1 gewählt worden ist, aber Alice Weidel wurde dann als Führerin gewählt. Hier in Holland haben wir natürlich eine Situation, wo die ja, in meiner Meinung nach idiotische Partei von Wilders, Geert Wilders, es ist gar keine Partei, die hat die Wahlen gewonnen, aber am letzten Ende wurde dann ein Oberhaupt der Geheimdienst als Premierminister eingesetzt. Das ist auch eine spektakuläre Verdrehung der Volkswille, wenn man so reden will.
Aber den haben wir doch eigentlich überall. Den haben wir ja in Italien, den haben wir in Griechenland, den haben wir in Frankreich, den haben wir in Deutschland, in England. Da werden immer irgendwelche Figuren von oben installiert, die kommen ja gar nicht aus dem Volk.
Nein. Und wir sind noch immer nicht imstande, sonst nur wenn du und ich darüber reden, aber um eine wirkliche Bewegung dagegen zu bilden, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil der Untergang des Staatssozialismus und alles, was damit verbunden war, ist noch immer im Gange. Man kann nicht sagen, dass es heute ein reines Spielfeld wiederhergestellt hat, wo alle Ideen neu gedacht werden können. Es gibt wir sind noch immer mitten in der Folgen der Niedergang und Untergang des Komplexes von Staatssozialismus, Sozialdemokratie, alles, was damit zusammenhängt, ist eigentlich zerbrochen und diskreditiert worden. Und dieser Diskredit macht es unmöglich, um eine neue, neues Beginn zu organisieren. Auch weil die Populisten immer gegen links agieren. Obwohl es gar kein wirklich Links mehr gibt.
Das führt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Also dieser ganze Zusammenbruch der Linken ist ja nicht nur der deutschen Linken, sondern ist im Prinzip ja der europäischen Linken. Und du hast ja, glaube ich, gerade ein Buch über den Zusammenbruch der niederländischen Linken geschrieben oder eine Zusammenfassung von Aufsätzen der letzten Jahre da zusammengestellt. Ja. Und da stellt sich natürlich für mich die Frage, was bedeutet heute noch links und rechts in dieser ganzen wahnsinnigen Auseinandersetzung, auch in diesen Hasstiraden, die da in der Gesellschaft ausgetobt werden. Man hat ja den Eindruck, man kann also kaum noch miteinander reden, außer mit der eigenen Blase. Und was sind das überhaupt für Auseinandersetzungen? Was sind das für Kampfkategorien, die da überhaupt noch bedient werden? Ja. Und für mich stellt sich aber die Frage, weil ja der Linken nach 89 ist ja der große Glaube an den Kommunismus erstmal weggebrochen. Und dann haben die ja neue Identifikationsfelder gebraucht und die haben sie auch bekommen, von wem auch immer. Diese ganze Wokeness, Cancel Culture und so weiter und so weiter, Political Correctness, all der ganze Irrsinn. Ja. Und da stelle ich mir die Frage oder ich stelle sie jetzt dir, da muss doch auch eine unglaubliche innere Autoritätshörigkeit in den linken Sphären vorhanden sein, dass sie jetzt von der einen Glaubensrichtung an die UdSSR und an den Kommunismus, der dann weggebrochen war, nun eine neue Staatsgläubigkeit produzieren und eine neue Staatsgläubigkeit frönen geradezu. Und wie erklärst du das?
Ja, ich denke.
Verstehst du, was ich meine?
Ja. Aber ich denke, dass Woke und so weiter, das ganze Komplex, dass das nicht so sehr Staatsautoritätsdenken ist, aber extreme Individualisierung. Wobei mit dem Postmodernismus im Hintergrund die Idee ist, dass jeder individuell emanzipiert werden muss. Das ist, was übrig geblieben ist von der gesellschaftlichen Emanzipation der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse ist weitgehend verstreut worden, aber die Idee der Emanzipation bleibt, aber heute wird das projiziert auf jedes Individuum in Absonderung. Ich denke dennoch, dass, wie du sagst, links und rechts schwimmen alles durcheinander. Aber es ist noch immer so, dass man einen Rechterpopulist fragen kann, auf welche Gesellschaft zielst du dann eigentlich? Wie soll es aussehen, wenn du die ganze politische Prozess beherrschen konntest? Und dann müssen sie das ohne Antwort bleiben, weil für die linke Seite, obwohl man eigentlich sagen müsste, für die andere Seite, um eine linke Position wieder zu bekommen, muss man ein Zukunftsbild kreieren. Und das ist möglich, wenn, ich denke hier auch an die Arbeiten und Aktivitäten von Ulrich Gaussmann, zum Beispiel die ganze Gesundheitspolitik, und das knüpft wieder an was heute gemacht wird von Robert Kennedy innerhalb dieser chaotischen Trump-Situation. Aber Kennedy hat ein sehr klares Programm, die Gesellschaft wieder gesund machen. Was sind da von die Folgen? Ein Angriff auf die Pharmaindustrie. Und das ist, was er macht. Und ich denke, dass das eine Art Revolution ist, die nicht gleich aussieht wie eine rote Volksaufstand. Aber es ist ein kulturelles Prozess, wobei sich ein tiefer Wandel vollzieht, wobei die Leute mehr über ihre eigene körperliche Zustand nachdenken, was sie essen, was sie an Medikamente hinnehmen und so weiter. Und daraus können sehr weitgehende Folgen, wie zum Beispiel Nationalisierung oder Sozialisierung von der Pharmaindustrie, von der ganzen Gesundheitsindustrie, die heute auf dem Weg der amerikanischen Art von Privatisierung sich befindet. Also dort, ich denke noch immer, dass man unterscheiden kann zwischen progressiver Politik, das heißt, dass man ein gewisses Zukunftsbild hat, wie die Gesellschaft aussehen soll, und eigentlich nihilistische Politik, wie die rechten Populisten, die kein Zukunftsbild haben. Und weil sie das nicht haben, ist es, denke ich, auch möglich, um die links-rechts Gegensatz innerhalb der Bevölkerung zu überwinden, wenn man es möglich macht und dabei Erfolg hat, um die eigene Zukunftsbilder wie diese Gesundheitspolitik allgemein zu machen. Denn sie werden nicht gleich erkannt wie als eine rote bolschewistische Aufstand. Es ist eine subtile kulturelle Entwicklung, die in dem, im Interesse der ganzen Menschheit ist. Und da, daher, dort liegen unsere Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich mich ein wenig...
Ja, das ist, wie gesagt, also du meinst eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, dass wie am Beispiel von Robert Kennedy Jr. nun sektoral angegriffen wird in bestimmte Bereiche und dass die eine gewisse Strahlkraft auf die gesamte Gesellschaft entwickeln. Stimmt das?
Ja, richtig. Denn wenn das ganze Gesundheitssystem, was eine, bei uns wenigstens, aber ich denke bei euch auch, eine enorme Geldmaschine ist, was wir heute pro Monat bezahlen an unsere Krankenkasse, das ist nicht zu glauben, wenn man das vergleicht mit 20 Jahren her. Also wenn man diese Maschinerie angreift, dann wird das auch die ganze finanzielle Verknüpfungen von dieses Gesundheitskomplex mit den Banken, mit der Staatsverschuldung und ja, alles, was wir täglich zahlen für alles.
Und dann dafür nichts bekommen oder über schlechte
nur
Leistungen Luft, auch noch
ja,
bekommen.
Ja, nur Luft, nur neue Krankheiten dank dieser Medikation.
Ja. Aber ich meine, du hast ja gesprochen von diesem fehlenden Zukunftsbild der populistischen Rechten. Da frage ich mich, wo ist das nach vorne ausgreifende, visionäre Denken der Linken? Haben die irgendwie eine neue Perspektive aus deiner Sicht? Ja, die ist auch völlig atomisiert, die Linke.
Ich kann nur sagen, dass die Möglichkeiten dazu, die liegen im Gebiet von dieser Gesundheitspolitik, diese Lifestyle-Politik. Also das ist auch das Gegenteil von Woke. Denn man ist nicht obsediert von aller Art sexuelle Besonderheiten, aber man ist interessiert in allgemeine Gesundheit, dass es nicht nötig ist, dass wir Leute sehen, die dreimal das normale Gewicht haben und so weiter, weil sie wertloses Futter einnehmen. Ja, die Leute müssen besser essen und fühlen sich dann auch besser und so weiter. Und daraus kann man sich vorstellen, dass eine Art Umwälzung hervorgeht. Aber das wird dauern. Und was so wichtig ist, es ist eigentlich nicht ideologisch. Man braucht nicht erst die Marx-Engels-Werke durchzuarbeiten, um zu begreifen, dass es besser ist, um gesund zu leben, dann um ungesund zu leben im Dienste des Kapitals.
Ja. Case, gestatte mir noch eine abschließende Frage, nämlich sind Kapitalismus und Faschismus zwei Gesichter derselben Medaille? Und was würdest du sagen, unterscheidet den traditionellen Faschismus, so wie wir ihn kannten, von den modernen faschistoiden Entwicklungen?
Ja, naja. Kapitalismus und Faschismus gehören zusammen in diesem Sinne, dass die herrschende Klasse immer, nicht weil sie es mögen, aber wenn es nötig wird, die kapitalistische Klasse immer zu Gewalt greift, wenn ihre Position grundlegend bedroht wird. Das war in den 30er Jahren so und heute ist das wieder so. Und die Covid-Krise war damit eng verbunden. Denn das war auch eine gewalttätige Reaktion auf eine unkontrollierbar gewordene Bevölkerung. Aber es hat heute eine andere Art von Faschismus gegeben. Das Wort ist selbst natürlich auch ein gewisses Problem. Denn heute wird nicht mehr mit Braunhemden auf der Arbeiterklasse losgegangen, denn die Arbeiterklasse gibt es nicht mehr in dieser Massenform und die Braunhemden sind auch nicht da. Heute wird von der normalen Staat und von der Mitte in der Politik, also das Zentrum in der Politik, werden potenzielle Führer der Opposition kriminalisiert, isoliert, wie, ich nannte schon Michael Bauweg, Fühl mich und so weiter. Das ist,
also da ist eine Strategie, da ist eine ganz beinharte Strategie dahinter. Ne?
Ja, das ist kein Zufall. Denn man sieht, welche Einbrüche auf dem bestehenden Gesetzsystem zugelassen und benutzt werden, um bei uns zum Beispiel in Holland werden noch immer die Ärzte, die damals in der Covid-Krise Ivermectine und Hydroxychloroquine vorgeschrieben haben und dabei Erfolg gehabt haben, die werden noch immer
verfolgt
und mit großer Geldstrafe bedroht.
Ja, das ist in Deutschland ja gar nicht anders. Ich denke, das ist auch in anderen europäischen Ländern nicht anders. Das heißt, es muss ja eine zentrale Koordinationsstelle geben, die dafür sorgt, dass dieses Corona-Verbrechen, dieses staatsterroristische Corona-Verbrechen auch nicht aufgearbeitet wird, sondern dass sie weiter, insbesondere gegen qualifizierte Ärzte, weiterhin vorgehen.
Ja, bei uns ist es selbst so, dass es nun klar gemacht worden ist, dass als Ärzte sich weigern, um eine Beziehung zu anerkennen zwischen Klimawandel und Gesundheit, dass sie dann wieder verfolgt und bebüßt und selbst als Arzt abgesetzt werden können.
Ah ja. Also es geht immer weiter, die suchen sich immer neue Kampffelder. Ja,
ja. Und ich denke, dass dabei auch spielt, dass es in der Politik immer darum geht, wer hat die Initiative. Und wir als Querdenker, wir
sind immer in der Defensive.
Defensive gehalten.
Ja, ist klar, weil wir warten immer erst auf die neue Sauerei, die sie sich ausdenken. Ja. Und dann dürfen wir die analysieren und darüber sprechen.
Ja.
Darüber können die sich ja eigentlich totlachen, ne?
Ja. Aber sie lachen nicht mehr so lange, denn die ganze Gesellschaft wird mehr und mehr ein unbeherrschbares Problem. Und dabei ist das ist das wirkliche Kriegsgefahr. Das Kriegsgefahr kommt nicht fort aus einer drohenden russischen Invasion, denn Russland hat eine zu kleine Bevölkerung und so weiter. Und die würden nicht am liebsten eine Wiederholung von der Ukraine-Abenteuer haben.
Ja,
aber die wirkliche Kriegsgefahr ist, dass die Gesellschaft unbeherrschbar wird von den Kräften, die über uns gesetzt sind, von dem Krisenkapitalismus, den wir heute haben.
Okay, Kees, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war gleichzeitig ein exzellentes Abschlusswort von dir. Wenn ich unser Gespräch kurz zusammenfassen darf, wir haben einen Mammutritt gemacht durch 500 Jahre kapitalistischer Entwicklung.
Ja.
Wir haben gesprochen über die Situation, wie die Populisten sich entwickelt haben, wie sich der Kapitalismus nach 1989/90 entwickelt hat, welche Widersprüche, immer weiterkehrenden Widersprüche dieses kapitalistische System produziert, wie die Corona-Situation und Corona-Krise einzuschätzen war und wie die Situation sich möglicherweise in Richtung eines großen Krieges weiter verschärft, aber nicht, weil wir den bösen Putin haben, sondern weil die innerkapitalistischen und innergesellschaftlichen Widersprüche ein für die herrschende Klasse nicht mehr zu bewältigendes und zu beherrschendes Ausmaß annehmen.
Ja,
Kees, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ja, danke für den Gespräch, Herr Uli.
Gleichzeitig möchte ich mich an Sie noch einmal wenden, liebe Zuschauer. Dieses Format und ein solches Gespräch wie mit Kees van der Peil, mit Professor Dr. Kees van der Peil, wäre nicht möglich ohne Ihre Unterstützung. Solche Gespräche werden Sie im Mainstream nicht sehen. Und deshalb möchte ich auch die Bedeutung und Wichtigkeit der alternativen Medien unterstreichen. Bitte unterstützen Sie Apolut mit Ihrer Spende.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.